Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 15. März.
Um es in aller Klarheit zu sagen, das ist heute kein guter Wahlabend für die CDU.
Das war ein Schlag ins Kontor, wie CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak gestern Abend feststellen musste. Die CDU landete in ihrem einstigen Stammland Baden-Württemberg erneut deutlich hinter den Grünen und war irgendwann unter 25%, hab ich persönlich zu zählen aufgehört. Von unserem Pionier-Chefredakteur, von Michael Bröker, wollte ich dann wissen, was das Ganze denn für die Kandidatensuche, für die Kanzlerkandidatensuche der Union zu bedeuten hat.
Der neue CDU-Chef kommt nicht so richtig aus dem Startblock heraus, aber das Rennen ist halt auch noch lang. Die Kanzlerkandidatenfrage wurde gestern nicht entschieden. Warum sage ich das? Es gibt eine interessante Analyse der Wahlforscher, die gesagt haben, sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg hat die Frage, wer dieser Armin Laschet ist und was der will, für die Entscheidung vor Ort 66% der Wähler gar nicht tangiert. Das heißt, es gibt weder einen Laschet-Push, aber es gibt auch noch keinen Laschet-Malus. Insofern sind da die Karten, glaube ich, aus meiner Sicht noch nicht verteilt. Aber Laschet muss jetzt zeigen, dass er diese elende Maskenaffäre, die die Glaubwürdigkeit seiner Partei massiv zerstört hat, dass er die jetzt in den Griff kriegt. Ich glaube, das ist die echte Bewährungsprobe. Diese Wahlen waren Landtagswahlen. Jetzt kommt es in den nächsten Wochen auf den Umgang mit einer handfesten Krise an.
Er selbst, also Armin Laschet, war übrigens gestern Abend nicht zu sprechen, zumindest nicht für die Medien. Paul Ziemiak musste also spät abends bei Bild nochmals ran. Wo steckt der Parteichef eigentlich, war die an ihn gerichtete Frage.
Und morgen wird Armin Laschet hier die Gremien führen, Präsidium und Bundesvorstand und sich in der Pressekonferenz den Fragen stellen.
Siegesgewiss dagegen klang Olaf Scholz gestern Abend, weil er ja in Rheinland-Pfalz nur ein bisschen verloren hat und seine Kandidatin Malu Dreyer Ministerpräsidentin bleiben darf.
Was die Bundestagswahl betrifft, da bin ich ganz sicher, dass heute alle verstanden haben, es ist viel möglich und ich will Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Auch das ist heute sichtbar geworden, dass das geht.
Über den Wahlverlust der SPD in Baden-Württemberg schauen wir dann jetzt mal großzügig drüber weg. Dort liegt die SPD noch knapp vor der FDP. Immerhin. Aber in beiden Ländern ist theoretisch eine Ampelkoalition denkbar. Und das wiederum wertet unser SPD-Experte bei Pionier, Gordon Ripinski, als Machtperspektive für Scholz.
Das ist wichtig für Scholz, denn wenn überhaupt, nur so kann er Kanzler werden. Die letzten drei Kandidaten der SPD hatten ja sichtbar keine Machtoption und Scholz kann nach diesen Wahlen und mitten in der Korruptionskrise der Union glaubhafter denn je sagen, alles ist möglich.
Bei der FDP erlebten wir gestern Abend einen gestärkten Parteiführer Christian Lindner. In Baden-Württemberg erkennbar zugelegt und die Ampel in Mainz bestätigt. Also Brust raus, Selbstbewusstsein zur Schau gestellt.
Wir freuen uns also über diesen echten Substanzgewinn. Die FDP hat an politischem Gewicht gewonnen.
Unser FDP-Mann in der Redaktion, Rasmus Buchsteiner, bewertet den Wahlausgang als letzte Chance für Lindner, seinen strategischen Fehler von 2017, als er die Jamaika-Gespräche mit den Grünen und der CDU und der CSU für beendet erklärte, wieder gut zu machen.
Christian Lindner merkt es und er merkt auch, dass es seine letzte Chance ist, die Partei jetzt nochmal auf eine neue Ebene zu bringen, auf die Regierungsverantwortungsebene in Berlin. Er will regieren und er muss regieren. Und er wird zwar immer sagen, es kommt auf die Inhalte an, aber das, was er jetzt macht, das ist wohl kalkuliert. Er rückt die Partei etwas weg von CDU und CSU, zeigt, dass er die Ampel auch als Option hat. Und das Wichtigste für ihn an diesem Wahlabend, er ist wieder im Gespräch mit seiner Partei.
Womit wir beim eigentlichen Wahlgewinner von gestern Abend wären, der mittlerweile 72-jährige Winfried Kretschmann wurde zum dritten Mal als Ministerpräsident von Baden-Württemberg gewählt. So geht Nachhaltigkeit auch im politischen Geschäft. Gratulation. Dieser Hattrick freute naturgemäß auch die Parteichefin in Berlin, Annalena Baerbock. Sie wertete den Wahlausgang als Erneuerungsauftrag auch für Berlin.
Wir sind jetzt in den letzten Jahren immer weiter nach oben geklettert. Und gerade weil es so viel Veränderung brauchen wird nach dieser Corona-Pandemie, treten wir an, im Bund eben diesen Auftrag dort auch in die Wege zu leiten.
Aber warum hat der große Milde in Baden-Württemberg eigentlich gewonnen? Schon wieder gewonnen. Unserer Beobachterin für die Grünen, Marina Kornbaki, ist da was aufgefallen.
Da fällt doch auf, dass Baerbock und Habeck den Kretschmann-Erfolg auf dessen Stil zurückführen, auf dessen Pragmatismus, etwas, das sich die beiden auch auf die Fahnen schreiben.
Fazit: Heute tagen die Gremien aller Parteien, da werden Blumensträuße überreicht, nur bei der CDU nicht. Armin Laschet, der gestern Abend so schweigsame, muss sich und seine Partei heute erklären. Das wird sicherlich kein Spaziergang, aber der Mann ist ja selber schuld. Wer Kanzler werden will, muss leiden. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Heinz Bude ist Soziologe und spricht hier im Podcast jetzt gleich über einen wichtigen Zentralbegriff unserer Demokratie, gerade in Zeiten auch der Pandemie. Es geht um Solidarität.
Sie können sich sehr gut eine gerechte Gesellschaft vorstellen, die völlig unsolidarisch ist.
Wie geht das?
Weil jeder fragt, was steht mir zu?
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski wagt einen Ausblick auf diese gerade eben beginnende Woche an der Wall Street. Und wir wundern uns über die Pläne von amerikanischen Wissenschaftlern auf dem Mond, eine Art Backup-Lösung für die Menschheit zu installieren. Und wir freuen uns über die Spiellust am Broadway. Nach einem Jahr Lockdown sind die Künstlerinnen und Künstler auf die Straße gegangen und ausgebrochen aus dem Korsett der Verbote, Freiluftbühne auf dem Times Square.
Dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten. Weil wir noch nie, ja, Sie mögen lachen, ich will es trotzdem mal sagen, noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik und vielleicht auch darüber hinaus in so kurzer Zeit unter solchen Umständen mit dem Wissen, das verfügbar ist und mit all den Unwägbarkeiten, die da sind, so tiefgreifende Entscheidungen haben getroffen werden müssen. Das hat es so noch nicht gegeben,
sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor fast einem Jahr im Bundestag. Angesichts von Impfchaos und Maskenskandal bekommen diese Worte heute schnell einen anderen, einen bitteren Beigeschmack. Man könnte sie auch als vorauseilende Entschuldigung für spätere Versäumnisse werten. Und trotzdem, im Kern zielt diese Aussage auf einen zentralen Begriff unseres gesellschaftlichen Miteinanders, auf den Begriff der Solidarität. Denn es geht in dieser Pandemie um den Extremfall von Solidarität. Junge für Alte, Alte für Junge, Bund für Land und umgekehrt Deutschland für Europa und Europa auch für Deutschland. Wir, jeder Einzelne also, für den Einzelnen nebenan, in der Firma, im Haus, in der Schule. Alle für einen, einer für alle, klingt kitschig und ist trotzdem richtig. Aber was genau bedeutet Solidarität und warum ist sie nicht das Gleiche wie Gerechtigkeit? Oder warum ist Solidarität nicht einfach ein anderes Wort für Barmherzigkeit? Das bespreche ich jetzt mit einem der renommiertesten Soziologen unseres Landes, mit Professor Heinz Bude von der Universität in Kassel. Er hat im Jahr 2019 übrigens bereits ein bemerkenswertes Buch geschrieben mit dem Titel Solidarität, die Zukunft einer großen Idee. Mir ist dieses Buch erst jetzt in die Hände gefallen und deshalb habe ich ihn auf unser Medienschiff jetzt eingeladen. Heute Morgen hören Sie hier die Kurzversion unseres Gespräches und am Samstag dann in einem Morning Briefing Podcast Spezial steigen wir tief und tiefer ein in die Idee, dass der Mensch nicht nur für sich selbst da ist. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Heinz Bude.
Morgen, Herr Steingart.
Mir scheint es, Sie sind ein romantischer Mensch. Sie beenden Ihr Buch über die Solidarität mit dem Satz, man weiß den Gewinn der Solidarität nur zu ermessen, wenn man die Einsamkeit kennt. Wie meinen Sie das?
Ich meine das so, dass es Leute gibt, die möglicherweise gar nicht auf Solidarität angewiesen sind, weil sie in gewisser Weise mit sich im Reinen sind, weil sie glauben, man lebt ganz gut in der Welt dahin und eigentlich diese Erfahrung nicht kennen, dass man ab und an sich fragt, gibt es etwas, was für mich von letzter Bedeutung sein kann? Und es gibt glückliche Menschen, die haben diese Frage nicht. Und ich glaube, dass die eigentlich in meinem Sinne keinen Drang zur Solidarität verspüren müssen. Die können versuchen, ihr Leben in einer gewissen narzisstischen Unberührbarkeit dahin leben. Und sie sind vielleicht gar nicht unglücklich dabei. Und ich kann denen auch gar nicht vorhalten, sie müssten sich anders verhalten. Sie haben ein glücklich-unglückliches Bewusstsein. Ich verachte die auch nicht. Ich glaube nur, dass das kein richtiges Leben ist.
Wobei Sie ja Solidarität nicht gleichsetzen mit Empathie, mit Mitgefühl, mit Barmherzigkeit schon gar nicht, sondern Solidarität ist, wenn man so will, ja was Größeres, eine organisierte Form von Barmherzigkeit, richtig?
Richtig und ganz wichtig zu all den Begriffen, die Sie genannt haben, Solidarität ist eine Beziehung auf Augenhöhe. Es hat etwas mit Reziprozität zu tun, mit Wechselseitigkeit.
Ich gebe und ich kriege.
Ich gebe und ich kriege und vielleicht sogar ich gebe und ich kriege. Und dieses Verhältnis ist in etwas Größeres eingebaut. Ich nehme mal den alten Begriff der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung, da hieß das wechselseitige Hilfe. Wir helfen uns, damit wir gemeinsam stärker werden.
Wobei vor der sozialdemokratischen Definition war die kommunistische proletarialer Länder, vereinigt euch, damit wir dieses System, dieses Schweinesystem in Anführungsstrichen umwerfen können.
Eine sehr interessante Konstruktion, weil das ist eine der ganz wichtigen Themen des Solidaritätsbegriffs auch, die von Marx her sich begründende Vorstellung, dass in der industriellen Fabrik die Solidarität vorbereitet wird aus der gemeinsamen Erfahrung von Ausbeutung und Unterdrückung. Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Orten kommen, die unterschiedliche Herkommen haben, regional, auch national, finden sich gemeinsam in der Fabrik und erfahren in ihrer Gemeinsamkeit, dass sie die Produzenten der Werte sind, aber sozusagen nicht genug davon abkriegen, was mit dem Profit passiert, daran nicht beteiligt sind, was denn mit dem Profit passiert, den sie selber ihn durch ihre Händearbeit hervorbringen. Und das ist eine interessante Vorstellung bei Marx, dass in diesem Zusammenwirken, in der Erfahrung des Zusammenwirkens, eigentlich schon der Vorgriff auf eine nicht mehr kapitalistische Gesellschaft enthalten ist.
Weil man in die Solidarität gezwungen wird durch das Regime der Fabrikarbeit.
So ist es, so ist es. Und das ist manchen Leuten gar nicht so klar. Das ist ein zentraler Gedanke von Marx, dass in der Unterdrückung im Grunde die Idee entsteht, wie man aus der Unterdrückung herauskommen kann. Also, dass die Fabrik im Grunde der Kern der Geschichtsphilosophie der neuen Morgenröte der Revolution ist. Wir sind eigentlich immer noch bei dem ersten Punkt, was Solidarität kennzeichnet, nämlich Wechselseitigkeit. Der zweite Punkt ist, damit ist es etwas anderes als Tausch. Man könnte jetzt sagen, ja, dann ist ja eine Tauschgesellschaft. Also das ist sozusagen, nein, es ist kein Tausch, denn zu Solidarität gehört etwas Zweites dazu, was sehr wichtig ist, nämlich Großzügigkeit. Sie können nicht, wenn Sie solidarisch sind, sozusagen erwarten, dass Sie in gleicher Münze zurückkriegen, was Sie gegeben haben. Wenn Sie so rangehen an die Sache, sind Sie nicht solidarisch.
Wobei so ein bisschen rechnet jeder auch bei den Sozialversicherungsträgern mit. Kriege ich das raus, was ich reingezahlt habe? Benutzen die anderen mich? Dieser zweite Gedanke, die Second Thoughts, die werden schon auch mitgedacht.
Natürlich, natürlich. Es ist so, man würde sagen, wenn es ein Tausch ist, ist es ein generalisierter Tausch. Das heißt, ich kriege nicht in dem Moment und in gleicher Münze etwas zurück, sondern vielleicht irgendwann mal in einer anderen Zukunft. Aber ich bin mir sicher, dass ich etwas zurückkriege. Vielleicht auf Wegen, wo ich es gar nicht gedacht habe. Das ist mir ist das mal klar geworden, als ich 2015 in Deutschland unterwegs war, mir so kleinere Gemeinden angeguckt habe, die Leute aufgenommen haben, die ins Land gekommen waren durch die Öffnung der Grenzen. Und dann kam ich auch in Bayern in so Gebiete, wo man wahrscheinlich, wenn man vorher gesagt hätte, also ein bisschen so sozialforschische Mechinstrumente, da wäre relativ viel Fremdenfeindlichkeit. Und dann habe ich die Leute so gefragt, wie macht ihr denn dann das hier mit den Leuten, die hier so kommen und so? Und dann sagen, naja, wir gucken, dass wir die hier unterkriegen. Und ich habe gesehen bei mir, ich erinnere mich, der hatte so eine Autoreparaturwerkstatt mit drei Leuten und hat noch zwei dazu. Ich sage, zwei dazu bei drei? Ich sage, ja, das geht schon alles. Und wissen Sie, mir ist auch wichtig, schauen Sie mal, ich kann mir das leisten. Ich muss nicht auf Heller und Pfennig jetzt gucken, was bringen mir die zwei, sondern das ist auch mein Beitrag zur sozialen Kohäsion vor Ort. Und das hat mich sehr beeindruckt, diese Vorstellung, dass man eine gewisse Lockerheit auch hat im Umgang mit seinen eigenen Mitteln. Ich kann auch etwas hergeben und irgendwie so diese Gewissheit haben, ach, ich krieg schon was zurück. Machen Sie sich mal keine Sorgen, ich kriege schon was.
Zumindest ein in Deutschland verbreiteter Gedanke, in Amerika, genau, Ich einige Jahre zugebracht habe, würde das so keiner unterschreiben.
So ist es.
Da ist die Rechnung, was investiere ich und was bekomme ich raus, schon auf der individuellsten Ebene verinnerlicht.
Genau. Und der dritte, vielleicht um das noch zu der dritte wichtige Punkt, ist, es ist immer ein Aspekt der Allgemeinheit dabei. Das heißt, wenn ich solidarisch bin, kann ich auch mit Leuten solidarisch sein, die ich nicht kenne und die ich möglicherweise nicht mal mag. Weil mir die Idee wichtig ist, dass wir in einem solidarischen Verhältnis der wechselseitigen Abhängigkeit, der individuellen Großzügigkeit leben. Und wenn das erfüllt ist, können wir uns ein allgemeineres Verständnis unseres Zusammenhangs, und wieder kommt dann so ein Argument gewisser Großzügigkeit, dann ist es für das Ganze gut. Und diese Idee, dass es für das Ganze gut ist, dass es in der Solidarität eine Allgemeinheit gibt, die nicht sozusagen bei den jeweils Einzelnen prüft, ob du bist du meiner Solidarität wert oder nicht, dies lässt. Und das ist das eigentlich Interessante an der Solidarität. Ich finde, es ist eine unglaublich komplexe und letztlich, und das ist die Sache mit diesem Endsatz, eine wahnsinnig bereichernde Idee für das Leben, also wechselseitig auf Augenhöhe sich mit den Menschen begegnen zu können, ein bisschen großzügig sein zu können und auch eine Idee des Allgemeinen in einem diffusen Sinne, gar nicht so spezifisch, nicht universalistisch zu haben. Und das ist deshalb so ein wichtiger Gedanke, weil meiner Ansicht nach die Solidarität immer das andere der Gerechtigkeit ist. Sie können sich sehr gut eine gerechte Gesellschaft sich vorstellen, die völlig unsolidarisch ist.
Wie geht das?
Weil jeder fragt, was steht mir zu? Jeder fragt, was steht mir zu? Und auch bei anderen frage ich immer nur, was steht dir zu? Du kriegst das, was dir zusteht, aber nicht mehr. Der solidarische Mensch sagt, ich gebe dir das, was du brauchst und nicht nur das, was dir zusteht. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Gerechtigkeitssysteme. Wir haben die Sozialdemokratie hat sehr auf den Gerechtigkeitsbegriff gesetzt in den letzten 30 Jahren. Ich glaube, es war ein Fehler, den Solidaritätsbegriff vergessen zu haben. Denn dass Gerechtigkeit herrschen solle in unserer Gesellschaft,
ist eine Sozialdemokratie. Das ist eine Vorstufe, man kann sagen, in ein Halbfertigprodukt in der Wertschöpfung zu sprechen. Es gibt keine Gerechtigkeit wahrscheinlich ohne Solidarität.
So ist es, weil es nämlich eine Gemeinschaft geben muss, die für die Kosten der Gerechtigkeit einsteht.
Sie haben es mal genannt in Ihrem Buch, ausgeleierte Begriffsschablone sei Solidarität. Ja. Aber das, würde ich sagen, trifft vielleicht auf die gegenwärtige Sozialdemokratie zu. Aber ein Ludwig Erhard oder auch ein Wilhelm Röpke, die haben ja diesen Begriff tatsächlich nicht von der Barmherzigkeit her gedacht, sondern von der Ökonomie her. Mhm. Wie schaffe ich ein System, in dem Menschen arbeiten gehen und sich darauf verlassen können, dass wenn was dazwischen kommt, Krankheit und Alter zum Beispiel oder auch Arbeitslosigkeit, ich sie trotzdem motiviert halte, dass sie am nächsten Tag kommen, weil sie sich auf was verlassen können. Also das Begriff von Luhmann, das Vertrauen hat hier Einzug gehalten in den Raubtierkapitalismus und hat die Menschen am Ende dann doch produktiver gemacht. Also Solidarität war die Produktivkraft, die eigentlich den Wiederaufstieg der Bundesrepublik doch erst möglich gemacht hat.
Richtig. Man hat keine Angst vor Altersarmut, braucht keine Angst vor Altersarmut zu haben. Man braucht auch keine Angst vor Arbeitsunfähigkeit. Also die ganze Frage, dass man Arbeitsunfälle, dass dafür auch vorgesorgt ist. Und in der Tat, man braucht eigentlich auch keine Angst vor Arbeitslosigkeit zu haben. Als drohende Geschichte im Hintergrund.
gibt es ja durchaus Gegner des Solidargedankens auch. Und es gibt auch Theoretiker wie Manco Olsen, die eine ganze ökonomische Theorie auf dem Trittbrettfahrer aufgebaut haben, auf der rationalen Theorie, dass Menschen sich dann Vorteile nehmen, erkaufen, auch ergaunern würden. Und dass Staaten, die zu solidarisch organisiert sind, solidarisch immer auch im Sinne einer vermachteten Struktur, am Ende zu einer wirklich vitalen Wertschöpfung nicht mehr in der Lage seien. Was erwidern Sie diesem großen Ökonom Manco Olsen, der auch die Solidarität nicht nur als Triebfeder des Aufstiegs, sondern als Grund des Niedergangs charakterisiert hat?
Olsen ist ein wahnsinnig interessanter Autor. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Man hat manchmal so, liest so Bücher, die einen irgendwie schachmatt setzen, so in so freundlich geschrieben, gar nicht mit großem Schaum vorm Mund, ganz freundlich sagen, guck doch mal, überleg doch mal. Es ist doch vernünftig, wenn man versucht zu sagen, was andere für mich errungen haben, dass ich davon profitiere, was spricht eigentlich dagegen? Es ist doch gar nicht schlimm. Warum ärgern sich die? Es gibt Leute, die vorangehen und irgendwie irgendwelche Kämpfe ausfechten, irgendwie Geld ausgeben und so weiter, wovon ich profitieren kann. Ist doch nicht schlimm. Die haben doch deshalb nicht weniger. Das ist ein schlagender Gedanke. Also der Trittbrettfahrer ist eigentlich eine absolut rationale Figur, die auch gar nicht bösartig ist. Der fehlt jede Bösartigkeit. Und das hat mich sehr interessiert und fasziniert, diese Möglichkeit. Wichtig ist, dass der Trittbrettfahrer eigentlich selber wiederum die Figur des Untergangs ist. Ich mache es mal an einer wesentlichen Trittbrettfigur des Kapitalismus deutlich. Das ist der Rentier. Der Rentier ist auch ein Trittbrettfahrer in gewisser Weise, weil er immer nur darauf achtet, dass seine Einlagen zu einem Naturrecht der Rendite irgendwie sich refinanzieren und er nur darauf gucken kann, Couponschneider, wo er am besten seine Aktien platziert und so etwas. Das ist etwas, was sozusagen den Kapitalismus kaputt macht. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich ein großes Problem mit unseren Internetgiganten habe, die letztlich auch Couponschneider sind, weil sie nämlich Eintrittsgebühren verlangen, etwa wenn man auf eine App geht. Die gucken, du darfst hier deine App im App Store veröffentlichen, aber da musst du Eintritt bezahlen. Und das ist eine endlose Geldquelle. Man muss nichts mehr machen. So, und jetzt kommt die interessante Figur, nämlich der Unternehmer im schumpeterschen Sinne. Der Unternehmer wagt etwas. Er geht nicht von Naturrecht auf Rendite aus, sondern der Unternehmer will etwas bewirken als unternehmerischer Typ. Er will die Welt verändern. Er will eine neue, wenn Sie so wollen, eine neue Kreislaufbahn in den ökonomischen Prozessen begründen. Und da wieder eigentlich ein Motiv, das bei allen Unternehmern wichtig ist, das gar nicht so sehr für die eigene Tasche machen, sondern weil sie irgendetwas bewirken wollen. Also es ist ein Wirktyp der Unternehmer.
Weil er Lebensfreude empfindet hat. Dabei.
Und wie mein Vater immer so schön sagte, weißt du, wenn du ein bisschen Geld verdient, du musst andere mitverdienen lassen. Das hatte sonst keinen Sinn.
Was war Ihr Vater von Beruf?
Handwerker.
War Handwerker.
Handwerker.
Also ein Kapitalist durchaus, in Ihrer Nomenklatur.
Ja, aber ziemlich klein. Aber kleiner Gewerbestreibender, würde ich sagen. Aber immerhin diese Idee mitverdienen zu lassen. Mhm. Und da steckt wieder plötzlich merkwürdigerweise ein solidarisches Motiv da auch da auf. Nämlich zu sagen, wenn Sie etwas zustande kriegen wollen, müssen Sie andere zusammenfügen können, müssen ihnen auch ein Versprechen leisten können, selbst demjenigen, der Ihnen Geld gibt, sagen, geben Sie ein Rückzahlungsversprechen. Sie machen sich abhängig von jemandem. Diese Fähigkeit, sich abhängig zu machen, was der Unternehmer hat, der macht sich von der Welt, von dem Markt, von dem Kreditgeber abhängig. Ist ein Mensch, der die Kraft hat, sich abhängig zu machen. Und nicht einer, der ängstlich darauf achten muss, wird meine Rendite gewährleistet.
Aber wo bleibt bei all der Solidarität eigentlich die Eigeninitiative, die Eigenverantwortung, die Selbstermächtigung und Selbstertüchtigung des Einzelnen? Fällt die nicht hinten runter? Was sagt Heinz Bude zur Agenda 2010 eines Gerhard Schröder, der genau damit diesen Gedanken ja adressiert hat? Wie kann man die Ausbeutung des Begriffs Solidarität durch das große Kollektiv der Gesellschaft verhindern?
Das alles am Samstag im Podcast-Spezial mit Professor Heinz Bude. Werden Sie Pionier und seien Sie einfach dabei. Seien Sie klug, seien Sie solidarisch, auch zu sich selbst. Der deutschen Autoindustrie fehlen Mikrochips und ohne diese hauchdünnen Dinger aus Silizium funktioniert keine Einparkhilfe, kein Tempomat und noch nicht mal das Bremssystem. Millionen von Autos werden dieses Jahr geschätzt nicht produziert werden können, weil diese Mikrochips fehlen. Also, Europa muss selbst Produktionskapazität aufbauen, auch wenn das sehr zeit- und kapitalintensiv ist. Dafür brauchen wir vor allem neue technische Lösungen.
Meiner Meinung nach liegt es daran, dass wir generell in Europa im Silizium-Kontext ja faktisch keine Unternehmen haben. Wir haben Infineon sicherlich und wir haben diverse Anlagenbauer, Maschinenbauer, die der Chipindustrie zuliefern. Aber wir haben hier keine Teams, die selber Silizium entwickeln. Diese Teams sitzen größtenteils meiner Meinung nach in Amerika, beziehungsweise eben natürlich auch in China. Taiwan ist ein großer Hotspot. Das heißt, es hat sich hier einfach nie diese Kultur ergeben, sowas aus Europa, aus Deutschland heraus zu betreiben.
So erklärt der Technologieinvestor Thomas André einen der Gründe für die Engpässe. Aber auch hier gibt es Lichtblicke, denn in München forscht das Startup Recogni an besonders energieeffizienten Chips für selbstfahrende Autos. Die Industriegrößen Continental und Bosch beispielsweise sind schon mit Millionenbeträgen bei dem Unternehmen eingestiegen. Im Tech-Briefing-Interview mit Christoph Käse erklären die Recogni-Gründer Jill Backhus und der Investor Thomas André, wie diese technische Innovation Deutschland noch einen wirklichen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Chipproduzenten ermöglichen könnte. Und das gesamte Gespräch hören Sie auf thepioneer.de. Einmal pro Woche übrigens informiert Sie dort der Digitalexperte Christoph Käse. Einst war er Chefredakteur der FTD Deutschland und der Welt am Sonntag über die neuesten Trends der Technologieszene. Jeden Donnerstag erscheint eine neue, spannende Folge seines Tech-Briefings auf thepioneer.de.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Und wir begrüßen auch an diesem Montag wieder unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York. Einen wunderschönen guten Morgen. Sophie.
Hi, einen schönen guten Morgen aus New York.
Lass uns an unserer kleinen Montagstradition festhalten und gemeinsam auf die kommende Börsenwoche schauen. Was denkst du, wird wichtig an der Wall Street?
Ja, machen wir gerne. Die Anleger könnten erneut getestet werden, wenn der Bondmarkt weiterhin so volatil bleibt und die Renditen steigen, dann könnten eben auch die Wachstumsaktien und die Tech-Werte auf der anderen Seite wieder unter Druck geraten. Vor diesem Hintergrund vor allem wird besonders kitzelig das Treffen der Notenbank am Dienstag und Mittwoch. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hält am Mittwoch seine Pressekonferenz ab. Die Bank of America sagt, dass das FOMC-Treffen eines der kritischsten und wichtigsten seit langer Zeit wird. Wofür entscheidet sich die Fed? Wachstum um jeden Preis im wahrsten Sinne des Wortes oder Zinsen hoch und dem Wachstum eine Leine anlegen? Ich glaube, sie wird sich für Ersteres entscheiden. Da deutet eigentlich alles drauf hin. Hin zu den Unternehmen, die spannend werden diese Woche. Nike und FedEx melden Quartalsberichte. Und dann hat Nvidia-Konkurrent AMD, Advanced Micro Devices, eine Veranstaltung geplant zur Einführung neuer Chips. Und bei Volkswagen ist der Batterietag geplant und da werden sie nochmal deutlich machen, wie es um ihre EV-Ambitionen steht, also um die Ambitionen im Bereich Elektromobilität.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass ein Forscherteam der Universität Arizona ernsthaft an Plänen für eine intergalaktische Samenbank arbeitet. Auf dem Mond soll ein gut geschütztes Lager entstehen. Und in diesem Lager sollen einige Millionen männliche Samenzellen und weibliche Eizellen aufbewahrt werden, falls es hier unten auf dem Erdtrabanten zum nuklearen Super-GAU, dem Dritten Weltkrieg oder zu einer verheerenden Naturkatastrophe kommt. Mit diesem Backup-Kontingent auf dem Mond könnte die Erde dann wieder neu bevölkert werden, so die Idee der Wissenschaftler. den Spermien aus Woody Allens, was sie schon immer über Sex wissen wollten, wird bei dem Gedanken jetzt schon ganz anders. Sie müssen nicht nur raus, sondern sie müssen gleich auch noch bis zum Mond.
Achtung Spermien! Achtung Spermien! Bereithalten!
Wisst ihr, wie es da draußen ist?
Na, du wirst auf irgendeine Eizelle treffen.
Ich habe Angst. Ich bleibe lieber hier.
Aber da war doch das ganze Training völlig umsonst.
Die Pläne der Forscher sind schon relativ weit fortgeschritten. Unsere potenziellen Nachfahren sollen in einem Tresor unter der Mondoberfläche sicher gelagert werden. Ich bin gegen diesen Spermientransfer auf den Mond, denn Länder wie Japan, Italien, Deutschland oder auch China mittlerweile leiden doch unter Nachwuchsmangel. Die demografische Lücke klafft riesengroß. Kurz gesagt, wir haben nichts zu verschenken.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Musical-Darsteller vom Broadway offenbar von akuter Spielwut befallen wurden. Kein Wunder. Auch dort sind seit einem Jahr die weltberühmten Theater wegen Ansteckungsgefahr geschlossen. Und deshalb haben die Künstlerinnen und Künstler jetzt am Wochenende kurzerhand die Bühne an die frische Luft des Times Square verlegt. Verschiedene Musical-Besetzungen haben da den erstaunten Passanten kleine Kostproben ihres Könnens zum Besten gegeben. Es war eine wunderbare, eine spontane Begegnung zwischen Kunst und Publikum. Unvergessen für diejenigen, die dabei sein durften. Und natürlich stand dieses Pop-Up-Konzert auch unter einem Motto. We will be back. Back on Broadway. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Hier Gabor Steingart. They say that I won't.